Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lien.
So, moin Leute. Wir haben hier erhebliche technische Probleme. Ewald sitzt wieder im Wald irgendwo rum, im Teutoburger Wald oder sonst wo. Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen das für euch, so gut es eben geht, hinzubekommen. Ich sitze hier in Hamburg, habe bestes Netz wie immer. Und Ewald schlägt sich rum mit der Technik. Und du sagst, das stimmt nicht, ne?
Ich maße mir nicht an, die Analyse diesbezüglich zu starten, die du jetzt so frisch von der Leber weg dir zutraust. Es ist nur so, dass es irgendwie hakt und stolpert und wir gucken mal, ob wir klarkommen. Ich freue mich auf jeden Fall, dich zu sehen. Es ist die Ausgabe Nummer 225 von unserem 16er und du bist super vorbereitet. Und sag doch mal, haben wir ein paar Themen irgendwie, über die wir reden können?
Ja, du kannst das ja gleich mal kurz erzählen. Ich meine, du treibst dich, glaube ich, beim richtigen, früher hätte man gesagt, Männersport rum am Wochenende. Dafür haben wir gar keine Zeit. Derby in Hamburg, Reus-Abschied, Union-Theater, Bayern-Trainersuche, Champions-League-Halbfinale, Euroleague-Halbfinale und vieles, vieles mehr. Und was machst du? Du gehst zum Handball? Bist du irre?
Bist du fertig?
Nee, noch lange nicht, aber du kannst jetzt antworten, kurz und knapp.
Ja, ich meine, wir haben ja jedes Wochenende Themen, ne? Also wir wissen ja, dass Fußball in verschiedenen Ligen gespielt wird.
Und das ist auf. Hast du das mit Handball mitbekommen? Du solltest erstmal auf diese Frage antworten. What the hell? Warum gehst du zum Handball, wenn wir jetzt hier in die finale Phase der Fußballligen gehen? Da haben wir keine Zeit für andere Themen.
Es ging ja da jetzt auch nicht um Themen, sondern es ging darum, eben auch mal was anderes zu sehen. Und das war eine Einladung von jemandem, bei dem ich auch schon mal öfters in der Loge bei Arminia Bielefeld auf der Alm bin. Und der ist auch in Lemgo, beim TBV Lemgo dort. Und dieses Spiel TBV Lemgo gegen SC Magdeburg, das ist ja durchaus eine interessante Paarung. Unser Vertreter hier im Lippischen in der Handball-Bundesliga. Und ich habe die ganze Zeit, als ich dann so hinfuhr, habe ich so gedacht, Moment mal, gegen wen spielen die nochmal? War das nicht der SC Magdeburg? Dann habe ich nochmal, SC Magdeburg, sind die nicht Europapokalsieger? Sind die nicht an der Spitze der Bundesliga? Bla bla bla. Also, dass ich jetzt hier um die Ecke bei mir in Ostwestfalen einen führenden Vertreter einer Ballsportart live sehen kann, ohne irgendwelche Klimmzüge zu machen, das muss ich einfach nutzen. Aber dazu gleich mehr. Ansonsten bin ich hier im Moment mehr mit Drittliga-Fußball beschäftigt und Paderborn bin ich jetzt noch nicht hingefahren. Also wir schauen mal. Also da gibt's.
Könntest du am nächsten Wochenende hin von dem HSV mal auch verbale Unterstützung zukommen lassen? Kannst du in den Auswärtsblock gehen? Die würden sich freuen.
Spielen die in Paderborn am Wochenende?
Genau. Also Magdeburg im Übrigen, da sind die reagieren allergisch, wenn du Magdeburg sagst.
Was soll man denn sagen? Magdeburg?
Magdeburg. Egal, wollen wir mal nicht pedantisch sein. Auf jeden Fall sind die wieder im Champions League Final Four, da freue ich mich auch drauf, da darf ich nämlich hinreisen für meinen Arbeitgeber, das so. Und werden wohl auch die deutsche Meisterschaft holen, so wie es aussieht. Also, du hast den kommenden deutschen Meister gesehen und kannst ja mal erzählen, wie das so für dich war, mal so einen Sport zu sehen, ne? Und nicht immer diese Hinfaller und sich Wälzer und der hat mich aua im Auge getroffen, ich brauche einen Elfmeter.
Ja, also da brauchen wir nicht drüber zu reden, dass es da dass da andere Werte irgendwo zählen. Das geht da mehr ab. Es ist schnell, es sind viele Tore, es geht rauf und runter. Vielleicht ist das aber auch der Grund dafür, warum sowas gar nicht geht. Du kannst dich hier im Handball nicht hinwälzen. In der Zwischenzeit kriegst du jedes Mal ein Tor rein, wenn du da liegst und machst, das Spiel geht weiter. Und,
naja gut, wenn du ernsthaft verletzt bist, wird das Spiel natürlich unterbrochen und klar, die Zeit angehalten. Auch das ist ja durchaus, ich meine, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass wir in der eine reale Spielzeit haben im Fußball. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, ne? Dass man einfach 60 Minuten spielt und zack, wir halten einfach die Uhr an. So, dann kannst du dich da tausendmal rumwälzen, aber wir spielen dann weiter.
Genau so. Das wär vielleicht mal eine Überlegung. Aber es war wirklich hochinteressant. Ich habe bisher meistens Handball im Fernsehen gesehen und früher habe ich viel in meiner Jugendzeit, VfL Gummersbach und andere Mannschaften, auch Nationalmannschaft, habe ich sehr viele Spiele gesehen. Jetzt eher mal bei EM oder WM mal irgendwelche Spiele. Und diese Möglichkeit, jetzt mal live Handball-Bundesliga zu sehen, kleines Stadion. Also ich weiß nicht, wie die anderen Stadien in der Handball-Bundesliga sind. 4.500 Leute ausverkauft und eine Riesenstimmung, Riesentheater. Die erste Halbzeit hat Lemgo sehr gut mitgehalten. Es stand, glaube ich, unentschieden oder sie haben sogar mit einem Tor geführt. Aber sie haben trotzdem ganz viele Situationen ausgelassen, wo sie Tore hätten machen können. Und vor allen Dingen war es dann so, dass sie, dass man dann den Eindruck hatte, wenn Magdeburg so richtig wollte, dann hätten sie nochmal was drauflegen können. Sie hatten wirklich ein paar richtig, richtig gute Spieler. Ich kann jetzt die Namen nicht...
Ich glaube, das führt jetzt auch zu weit, ehrlich gesagt. Aber es ist, glaube ich, für dich, was heißt das, war das erste Mal, dass du HBL in der Halle gesehen hast?
Das könnte durchaus sein. Ich kann mich da nicht dran erinnern, ehrlich gesagt. Es wäre eigentlich schon, die Frage ist mir gestern auch gestellt worden, da war ich dann auch überfragt, dass ich wirklich noch nie Handball live gesehen haben soll.
Naja, vor allen Dingen, die Dynamik ist ja ganz anders. Das ist ja wie bei vielen anderen Sportarten. Also das müsste dir ja gestern dann eigentlich auch so gegangen sein. Klar, du kannst das am Fernsehen auch einigermaßen so einschätzen, aber wenn du halt, im Handball bist du ja nun ganz dicht dran. Ja, wenn du da irgendwie 12 Meter entfernt bist, das ist ja schon irre, ne?
Ja, das war irre, das hat richtig Spaß gemacht und wir sind auch alle mitgegangen. Aber in ein paar Situationen musste ich dann auch mal was Kritisches anmerken als kritischer Beobachter. Also erstmal ist es so, dass alle Schiedsrichterentscheidungen im Grunde genommen fast unkommentiert bleiben, zumindest von den Spielern. Aber gestern gab es dann schon so den einen oder anderen Blick, wo ich mich dann auch nicht hätte zurückhalten können, ehrlich gesagt. Also in der zweiten Halbzeit, das ging dann, das war die ersten 15 Minuten, war gefühlt jedes Foul, was Lemgo gemacht hat, war eine 2-Minuten-Strafe. Und die waren fast immer in Unterzahl und lagen dann auch relativ schnell am Anfang der zweiten Halbzeit zurück und hatten dann keine Chance, durch die Unterzahl ranzukommen. Und dann haben sie jedes Mal den Torwart rausgenommen, haben mit 6 Spielern weiter vorne Handball gespielt, haben ein Tor erzielt und bevor der Torwart reinlaufen konnte ins Tor.
Das ist das Problem bei der schnellen Mitte.
Das war so von Magdeburg so super choreografiert, dass sie, verstehst du, wenn sie einen reingekriegt haben, der Torwart hat den Ball zur Mittellinie und da stand einer, ich weiß nicht, ob der da eingepennt war, ob der da immer stand, da habe ich gar nicht drauf geachtet, der hat sich umgedreht, hat den Ball ins Tor geworfen, während einer von Lemgo rausgesprintet ist und der Torwart regelmäßig so noch 10 Meter, 15 Meter weg war vom Tor.
Kam zu spät.
Das war ohne Worte war das. Also das war das eine. Also und Magdeburg hatte wirklich ein paar Spieler dabei, die im Grunde genommen, wie soll ich es sagen, gemacht haben, was sie wollten. Die konntest du im Grunde genommen gar nicht bremsen. Ich gucke ja gerade nach einer Aufstellung, ich sehe ja keine Aufstellung, doch da.
Nee, weil komm, jetzt das überfordert unsere Zuhörer. Ja. Wenn du jetzt auch noch anfängst, die Aufstellung von Magdeburg runter zu beten.
Nein.
Smarason,
der hat gemacht, was er wollte irgendwie. Der ist, der, wenn der auf einen zugelaufen ist, der dann einmal gewackelt, zack, war er vorbei. Das war.
Ja, das ist ja das Spiel von Magdeburg. Davon haben sie ja 4 Stück ungefähr.
Genau so. Also das.
Da weiß keiner so genau, was sie machen sollen gegen die.
Also das war unglaublich, aber ich muss auch 2 Dinge bemerken, da habe ich dann die Kundigen um mich herum gefragt, da konnte ich dann auch keine für mich befriedigende Antwort bekommen. Das erste Mal war, es gibt ja die Möglichkeit für die Trainer pro Halbzeit 1 oder 2 Auszeiten zu nehmen, 2, ne?
3 insgesamt.
So, pass auf, Magdeburg verliert den Ball vorne. es läuft ein gigantischer Konter, der Ball wird zu jemandem geworfen, der alleine Richtung Torwart läuft. In dem Moment ertönt ein Pfiff und der Trainer von Magdeburg nimmt eine Auszeit. Dann habe ich gedacht, Moment. Also es ist möglich, dass ich in einen laufenden Konter hinein, wenn ich gleich ein Tor kriegen kann, eine Auszeit beantragen kann und das geht durch. Ich meine, bin ich hier in Griechenland?
Hab nur bei eigenem Ballbesitz. Nur bei eigenem Ballbesitz.
Nein.
Du kannst nur eine Auszeit nehmen, wenn du selbst den Ball hast, sonst geht's nicht.
Ja, aber es tut mir leid, der Ball, der wird nicht der hat doch nicht die Auszeit genommen, als der Ball verloren ging, oder? Das ging so schnell. Der Ball war verloren, einer kriegte den, lief los, Auszeit. Für mich, also es tut mir leid, ich habe sowas noch nicht gesehen. Das ist so, ich habe das schon mal erzählt, dass so ein Ex-Kapitän von mir bei Panionios in einen laufenden Konter des Gegners bei uns im Stadion einen Ball von der Bank ins Feld geschossen hat und der Schiri hat dann unterbrochen und wir haben kein Gegentor gekriegt. Das sind ja griechische Verhältnisse für mich. Also das habe ich nicht verstanden, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das war das Erste. Und das Zweite war, die Schiedsrichter, die hatten sich bei mir schon disqualifiziert. Ich will jetzt nicht den, weil ich den Namen nicht lesen konnte, aber die hatten so kurze Namen drauf, das war die Werbung. Die habe ich so als Zwillinge bezeichnet. Ich fand das nicht, die Spielführung für mich aus der Entfernung und auch als Handballblinder wahrscheinlich, fand ich nicht gerecht, habe ich selten gesehen. Aber der nächste Höhepunkt war für mich, dass die Lemgoer fast immer eine 2 Minuten Zeitstrafe kriegten und dann läuft wieder ein Riesenkonter in der zweiten Halbzeit Richtung Tor von Lemgo und dann kommt von Lemgo einer und macht eine Notbremse, rennt den komplett um. Der muss behandelt werden und es ging weiter. Ich habe weder eine gelbe Karte gesehen, noch eine. Also für mich.
Das war Handball, Ewald, nicht Fußball.
Ja, ist ja klar.
Du warst beim Handball.
Naja, klar, ist ja in Ordnung. Also ich meine, im Fußball gibt es auch eine Notbremse. Aber eine Notbremse führt zwangsläufig zu einer Bestrafung.
Das kommt drauf an, wie man die Notbremse ausführt beim Handball. Wenn man noch in einem einigermaßen fairen Zweikampf ist und den Gegner quasi im direkten Laufduell meinetwegen klammert, dann kann man sogar ohne 2 Minuten Strafe davon kommen. Wenn man natürlich zu spät ist und den vielleicht sogar umsetzt, auch das habe ich schon gesehen, dann gibt es auch direkt rot oder möglicherweise sogar die blaue Karte, von der du vielleicht auch schon gehört hast.
Der hat den komplett umgesemmelt. Das war für mich, ich habe nur mich umgeguckt und habe gedacht, hä? Was ist denn jetzt los hier? Ich meine, wir haben ja schon oft darüber geredet, dass eine gewisse Härte das ist ein ehrlicher Sport, wo nicht jeder sich in die Hose macht und ich weiß nicht was alles. Und das ist sehr, sehr wohltuend, das zu sehen. Aber dann müssen die Stieres auch mal mitspielen. Das fand ich teilweise nicht in Ordnung. Und diese eine Situation, das habe ich nicht verstanden. Aber
meine Güte, jetzt reden wir einmal über einen anderen Sport. Ich habe gedacht, jetzt müssen wir uns mal nicht über die Schiris aufregen, wenn wir mal kurz einen Sidestep zum Handball machen. Jetzt fängst du hier schon wieder an, über die Schiris zu mäkeln. Und wir müssen heute auch wieder über mindestens 2 Elfmeter reden, die es wieder gab.
Ja, aber ich kann doch nicht immer nur über die Abwehrspieler reden. Das geht doch nicht. Ja. Wir müssen ab und zu die Schiedsrichter mit einbeziehen. Also Handball, tolles Erlebnis, absolut verdienter Sieg. Schiedsrichter, sagen wir mal, in ein paar Situationen suboptimal, ansonsten gut. Weiter.
Müssen wir eigentlich noch über die Trainersuche des FC Bayern reden? Oder langweilt uns das mittlerweile?
Also für mich ist das Thema durch. Also ich kann mir nach jetzigem Dafürhalten nicht mehr vorstellen, dass sie überhaupt jemanden finden.
Ich glaube, die machen ohne Trainer nächstes Jahr, ne? Spielertrainer Müller, der könnte doch noch ein Jahr ranhängen, oder? Der hat, glaube ich, sogar noch ein Jahr Vertrag.
Also die haben noch eine Reihe von erfahrenen Leuten.
Ja.
Müller, Neuer und vielleicht als erfahrenen Mann Hermann Gerland noch mit dazu holen.
Das ist aber schon fast wieder ernsthaft jetzt, ne? Das ist wieder schon eine Variante, über die man ernsthaft nachdenken könnte. Ein Jahr Hermann Gerland plus X.
Also
nein.
Ich sage es mal so, ich bin an diesem Wochenende viel unterwegs gewesen. Meine Frau hat mir dann aus einer Zeitung vorgelesen mit den bekannten vier Buchstaben, die eine Vorlage geliefert haben für Bayern mit 24 Namen in verschiedenen Kategorien. Das fand ich schon wieder witzig. Das musst du dir mal angucken. Und wo dann am Ende der Satz stand, also irgendeiner aus dieser Garde und Gilde von Leuten in den verschiedensten Kategorien wird doch wohl für Bayern dabei sein. Also fand ich einen sehr guten Vorschlag. Das war mal witzig und vielleicht sogar konstruktiv, weil ich glaube, dass der Name zwangsläufig dabei sein muss. Auch das ist auch eine neue Methode. Im Grunde genommen habe ich auch noch
alle Namen.
Genau,
alle Namen, die es so gibt.
Genau so. Und dann kann ich als Boulevardpresse schmeiße ich 20 Namen auf den Markt oder 24. Und ich meine, wahrscheinlich haben sie gesagt, du, auf jeden Fall jeden dazu nehmen, der irgendwie in die nähere Auswahl kommen könnte. Und dann kannst du hinterher mit Recht sagen, naja, wir haben es ja als potenzielle Möglichkeit schon in den Raum gestellt. Also nein, ja, ich habe da keine Lust
drüber. Da warst du ja fast persönlich beleidigt, nehme ich an, dass du da nicht mitgenannt wurdest. Ne? Deinen Namen habe ich in diesem Zusammenhang noch gar nicht gelesen. Wie kommt das?
Ja,
ich steck das mal kurz. Linen, Trainer, FC Bayern.
Michael, so ein Scheiß will doch keiner mehr hören. Du fängst jedes Mal mit solchen Geschichten an.
Okay, hast recht. Ich zieh den Wortbeitrag zurück.
Zieh das einfach zurück. Ich habe dir schon öfters gesagt.
Ich zieh den Wortbeitrag zurück. Du fängst mit 75 an. Hast du
gesagt. Ja, und manchmal fühle ich mich auch überqualifiziert, ehrlich gesagt. So, weiter.
Da kommt nur der Shitstorm, wenn man Lien und Bayern München googelt. Lien beleidigt Fans.
Ja, genau. So, weiter. Okay. Was hast du denn als nächstes Thema?
Ich habe irgendwo dunkel im Hinterkopf, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, dass wir mal über Marco Reus gesprochen haben und hat du da irgendeinen Berührungspunkt gabst. Und ich habe heute überlegt, in der knallharten Vorbereitung zu dieser Sendung, wo kann das gewesen sein? Weil als Spieler kannst du den eigentlich nicht gehabt haben, oder?
Nee, Marco habe ich in der Zeit bei Borussia Mönchengladbach, da sind wir uns öfters über den Weg gelaufen, haben das eine oder andere Mal miteinander geredet. Frag mich jetzt nicht mehr, wann das war, aber das ist ja nun, ab 14 war ich dann ja wieder in St. Pauli, ab 14, 15 und hatte aber den Wohnsitz immer noch in Gladbach. Das heißt, auch da werde ich das eine oder andere spielen.
Also am Rande von Spielen oder so?
Ja, genau. Im VIP-Raum, wo wir uns über den Weg gelaufen sind. Vielleicht auch bei anderen Zusammenhängen, ich kriege es nicht mehr hin. Auf jeden Fall kennen wir uns und vielleicht sogar genau, was habe ich denn da gemacht? Wir haben auch schon mal trainiert mit St. Pauli, genau. Wir haben irgendwie ein Freundschaftsspiel bei Borussia und dann haben wir da trainiert einen Tag vorher, ich weiß schon gar nicht mehr, und dann kamen die rein vom Training. Es ist alles ein bisschen lang her. Ich weiß auch gar nicht, wann Marco nach Dortmund gegangen ist. Das ist ja auch, wenn er 10 Jahre da war, muss es 14 gewesen sein.
Er ist 12 Jahre, genau.
Ja, muss es so 14 gewesen sein. Also wir kennen uns auf jeden Fall und ich finde, dass der Marco angefangen wahrscheinlich schon in Aalen seiner Zeit mit Großkreuz zusammen dann auffällig wurde. Was auch für mich ein bisschen überraschend alles ist, wenn ich in Dortmund groß werde, das ist dann wieder irgendwie so die Frage, der Prophet, was zählt der denn so im eigenen Lande? Und über den Umweg von Borussia Mönchengladbach wurde er bei Lucien Favre wirklich richtig, wo der Stern richtig aufgegangen ist. Das waren einfach tolle Spiele, das zu sehen und wie er sich da entwickelt hat. Und das war überragend, eine überragende Kombination von Schnelligkeit, Technik und Torgefahr. Da war alles dabei und ich habe das auch geliebt, später in der Dortmunder Zeit, gerade wenn er mit Sancho zusammengespielt hat. Ich habe das öfters gesagt, wenn ich einen schnellen Mann wie Sancho habe, brauche ich einen anderen Schnellen, der dieses Tempo auch mitgehen kann. Ein einzelner schneller Konterstürmer nützt hier nichts. Du musst auch mindestens einen haben, der in dem Tempo mitlaufen kann, sich mit durchspielen kann und dann kann vielleicht mal ein Rückpass kommen oder ein Pass zum zweiten Pfosten. Und da haben sich wirklich, die haben da teilweise überragende Spielzüge gehabt. Ich weiß gar nicht, ob das wahrscheinlich schon zu Kloppos Zeiten werden. Steht aber Thomas Tuchel auch nochmal. Also der Marco hat schon überragende Leistungen abgeliefert, hat aber irgendwo dann das Pech gehabt, immer wenn es um die Nationalmannschaft ging, nicht bei diesen Großereignissen dabei sein zu können. Das ist total komisch, weiß ich nicht, woran das liegt. Immer wieder.
Genauso, der ist ja auch nicht einmal Meister geworden, ne? Das ist ja auch total kurios eigentlich. Also er ist genau in der Zeit dann gewechselt, wo die beiden Meisterschaften von Dortmund eingefahren waren und danach hat es nicht mehr geklappt mit dem Höhepunkt natürlich der abgelaufenen Saison. Dem Tiefpunkt besser gesagt. Ne?
Genau so.
Das ist ja eigentlich nun wirklich eine schon hatten.
Ja, letztes Jahr, letztes Jahr, das hätte ich ihm gegönnt, letztes Jahr da mal ein Meister zu werden. Aber gut, das ist, das tut ja der seiner Gesamtleistung und der Gesamtperformance keinen Abbruch.
Wenn man sich die Zahlen nochmal anguckt, das ist ja komplett irre, ne? Waren das 424 Pflichtspiele für Dortmund, 168 Tore und irgendwie 150 Vorlagen. Also mit Sicherheit, keine Ahnung, in der Bundesliga-Geschichte, in der Ahnengalerie von Borussia Dortmund, in der Top 10 auf jeden Fall, möchte ich meinen.
Ja, das kannst du schwer toppen. Also da musst du wahrscheinlich schon auf Sigi Held und Lothar Emmerich zurückgreifen. Um da irgendjemanden zu finden, keine Ahnung.
Das Problem ist halt der Makel, da bist du wieder bei deinem Lieblingsthema, der vermeintliche Erfolg, der fehlt oder halt auch vielleicht nicht fehlt, ne?
Keine Ahnung. Also es ist, er hat.
Oder
er
wird Champions League-Sieger, kann er auch noch machen.
Genau so. Also das wäre ja eine Sensation oder ich würde ihm das gönnen, dass irgendetwas da passiert. Das ist Wahnsinn.
Jetzt geht es ums Rückspiel Dienstag, Mittwoch.
Ja.
Dortmund spielt mit 10 frischen Jungs in der Startelf und schlägt Augsburg 5-1. Das kannst du dir eigentlich vorher auch nicht ausdenken.
Nee, das stimmt. Aber Leverkusen macht ja ungefähr das Gleiche.
Ja gut, aber Leverkusen ist ja nicht mehr von diesem Planeten. Ne? Die sind ja von woanders her.
Naja,
zumindest in dieser Saison.
Ja, trotz alledem. Das ist jetzt aber mehrfach vorgekommen. Wie gesagt, Dortmund wechselt 10-mal, glaube ich. Ne? Ich glaube, nur der Kobel ist stehen geblieben. So, Leverkusen, keine Ahnung wie oft, und wechseln dann die Leute ein. Das ist, ja, manchmal ist es so. Ne? Also, keine Ahnung, auch die Bayern haben ja nun einige Wechsel vorgenommen, was ja auch verständlich ist. Sehr, sehr schade, dass sie diesen Sieg da gegen Real Madrid aus der Hand gegeben haben. Ich hatte letzte Woche dann nochmal nach dem Spiel nochmal ein Interview mit einer spanischen Sportzeitung und die mich dann auch löchern wollten, deutscher Fußball, Bayern München gegen Real Madrid. Und dass Real Madrid schon wieder spanischer Meister wird. Also wenn ich jetzt so die letzten Jahre zurückdenke, dann haben sie auch das letzte Mal, wo sie die Champions League gewonnen haben, das war jetzt nicht immer so überzeugend, dass du sagen musstest mit voller Berechtigung, so wie seinerzeit mal Liverpool oder wie seinerzeit mal Man City oder Barcelona in den Jahren. Und es gab auch Jahre, wo Real Madrid wirklich mit Abstand die beste Mannschaft war. Aber sie haben sich manchmal in der Champions League ganz schön schwer getan und es dann irgendwie in letzter Sekunde, denk mal die Tore von Benzema in der Nachspielzeit, haben sich irgendwie durchgewurschtelt. Mhm. Und dieses Jahr, wenn ich jetzt...
Das könnte diese Saison auch wieder so laufen.
So, wenn ich dieses Jahr sehe, ich habe dann gesagt, naja, also bei allem Respekt vor Real Madrid, der hat dann gesagt, die kommen so vor, als wenn die nicht verlieren könnten in der Champions League. Das ist ja, das kann sein, aber... ich weiß es nicht. Also wenn ich das Spiel von Leipzig gegen Real Madrid sehe, wo Leipzig ein komplett korrektes Tor aberkannt wird und sie dadurch 1-0 zu Hause verlieren und dann im Bernabeu ein 1-1 holen und auch dort riesen Chancen hatten, kann ich nur sagen, dass Real Madrid diese Qualifikationsrunde, Viertelfinale, das Viertelfinale mit ganz, ganz viel Glück überstanden haben. Da hätte Leipzig es verdient gehabt, weiterzukommen. Das kann ich nicht anders sagen. So, und jetzt kommt das Gleiche gegen Bayern München. Auch da hat Bayern es versäumt, eigentlich das zweite, dritte Tor schon rechtzeitig zu machen. Es ist eben so. Und wenn ich jetzt so sehe, Ja gut, da standen schon so einige Leute auf dem Platz, aber naja, also es ist ein bisschen schade, sich das anzugucken. Guerrero, das tut mir weh, weil Guerrero ist für mich traditionell, für mich schon auch in Dortmunder Zeiten und auch bei der portugiesischen Nationalmannschaft einer der besten Spieler in Europa. Überragender Junge, technisch, torgefährlich, alles. Und der, so wie es aussieht, hat er sich schwer verletzt. Ich weiß jetzt gar nicht, was für eine Verletzung es ist, aber es hört sich nicht gut an nach 17 Minuten und raus. Der wird wohl ausfallen. Und das ist natürlich ein schwerer Verlust. Das kann man nicht anders sagen. Ne? Aber gut. Sie haben auch da viel gewechselt und hinterher heißt es Stuttgart gewinnt ganz klar. Das hätte genauso gut andersrum ausgehen können. Das ist eben so. Ne? Also Bayern hatte Chancen, riesen Chancen und diese Tore ganz kurz vor Schluss. Sowas kann mal passieren. Also ich drücke Bayern die Daumen, dass sie bei Real einen klaren Kopf haben und dort wirklich eine Top-Leistung abrufen können. Da bin ich mal ganz gespannt, wie das...
Lass doch mal bei den Bayern kurz bleiben. Ja. Da gab es ja auch den einen oder anderen Aufreger wieder. Die Stuttgarter Leistung der Saison haben wir, glaube ich, schon entsprechend gewürdigt. Das war dann nochmal schon die Sahne auf dem Kuchen an diesem Wochenende mit Sebastian Hoeneß in der Cannstatter Kurve mit Mikro.
Ja.
Wenn man halt überlegt, wo die herkommen, ne? Also Wahnsinn. Aus dem Abstiegskampf in die Champions League, das ist eine irre Geschichte und wird dann halt durch verschiedenste Umstände mit dem 3-1 dann auch noch getoppt. Aber hör mal, jetzt lass uns mal kurz über den Elfer bitte reden.
Also Gnabry. Moment, der eine Satz würde ich gerne hinzufügen. Wir haben oft genug schon Stuttgart gelobt. Ich habe das auch schon gemacht in der Zeit, wo sie um den Klassenerhalt gespielt haben. Da konntest du schon sehen, dass sich dort was entwickelt. Und das ist untrennbar auch mit dem Namen von Sebastian Hoeneß verbunden. Das kann man nicht anders sagen. Natürlich hatte er gute Spieler, aber diese Spieler waren teilweise vorher auch schon da. Und so wie Xavi Alonso bei Leverkusen, glaube ich, aus den Spielern etwas ganz Besonderes herausgeholt hat und auch eine Mannschaft orchestriert hat, macht das der Sebastian Hoeneß in Stuttgart auch. Man sieht das einfach. Das ist einfach ein Traum, sich das anzuschauen und das gefällt mir. Das kann man nicht.
Ja, und Fabian Wohlgemuth, der macht da im Hintergrund seinen Job, über den spricht gar niemand. Ne? Der dringt auch nicht in die Kamera, Mikrofone und in die Scheinwerfer, sondern der macht seinen Job im Hintergrund. Ich muss gestehen, Leonidas Stergio ist mir nicht so richtig aufgefallen bis jetzt in dieser Saison. Das scheint der nächste zu sein jetzt noch mit Potenzial. Nicht nur, weil er aus Versehen jetzt als Torschütze rauskommt, aber den haben sie aus St. Gallen geholt. Erstmal geliehen mit einer Option 2 Millionen. Hat, glaube ich, jetzt einmal schon für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt. Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, beides möglich. Das ist alles so heimlich, mehr oder minder, zumindest wenn man nicht in Stuttgart wohnt, abgelaufen. Der hat eine Riesenmannschaft da zusammengebaut, ne?
Also ja, aber auch da.
Und wird nicht so gefeiert wie das Diamantenauge, das vorher da irgendwann mal war. Ich glaube, das hat auch immer viel mit Eigenwerbung zu tun, was dann so nach außen dringt.
Ja, das könnte sein, dass das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber dieses Diamantenauge, das möchte ich auch mal kurz in Frage stellen. Also es gibt Leute, die, also wenn ich habe oft genug gesagt, dass ein Trainer nicht alleine eine Rolle spielt, aber bei Spielern, die Top-Voraussetzungen mitbringen, da stellt sich dann doch die Frage, wie viel Vertrauen wird ihm von dem jeweiligen Trainer entgegengebracht, wie wird er gefördert, wie wird er auch gecoacht und in was für einer Mannschaft spielt er. Es ist nicht immer so, dass man sagt, ja, da haben sie jetzt einen entdeckt. Ohne Sebastian Hoeneß wäre er vielleicht nicht in dieser Verfassung und ohne die Mannschaft um ihn herum könnte er vielleicht auch nicht all diese Dinge zeigen. Und deswegen ist das Zusammenwirken all dieser Faktoren, gute, talentierte Spieler holen, die alles Mögliche mitbringen. Du musst eine gute körperliche Basis mitbringen, du musst eine super technische Basis mitbringen. Eine gewisse Schnelligkeit ist auch nicht schädlich, dass man dir nicht beim Laufen die Stollen wechseln kann. So. Und dann wäre es auch sinnvoll, dass du in der Lage bist, einem Coaching zu folgen und dass du auch von deiner Persönlichkeit her in der Lage bist, lernen zu wollen, dazulernen zu wollen, aus Fehlern lernen zu wollen und zu können. Wenn die Dinge alle zusammenkommen, und das ist bei diesen beiden Mannschaften der Fall in diesem Jahr, dann kann so etwas passieren. Und das ist nicht immer nur ein Diamantenauge, sondern du musst Spieler holen, die solche Voraussetzungen mitbringen. Und dann kommt es darauf an, wie er gecoacht wird, wie er trainiert wird und in was für einer Mannschaft er spielt und seine Stärken einbringen kann. Das Tor, was er jetzt macht gegen Bayern München, das war wunderbar. Aber ich muss auch sagen, das war auch wieder vom Abwehrverhalten her, wäre es wieder eine Szene gewesen, die es wert gewesen wäre, in unsere bekannte Kategorie, was lernen wir aus dem letzten Wochenende, aufgenommen zu werden. Unser Freund Alphonse Davies steht da und hat wahrscheinlich gedacht,
hat andere Sorgen.
Nein, der wird doch jetzt kein Doppelpass spielen und einfach in die Tiefe durchlaufen. Das wird er doch nicht machen. Obwohl, wenn er überhaupt das gedacht hätte, dann wäre er vielleicht mitgelaufen. Ne? Ich glaube, dass Alphonse Davies in dem Moment gar nicht auf die Idee gekommen ist, dass er da reinlaufen könnte. Ich weiß nicht, es hat natürlich auch Dyer gefehlt in dem Moment. Dyer war mit einer Platzwunde draußen, wurde behandelt. Dadurch war Davies sehr weit nach innen und war wahrscheinlich dann der linke Innenverteidiger fast. Aber trotzdem, ich meine, da muss man jetzt nicht...
Da haben 7 Bayern-Spieler zugeguckt, ja, um es auf den Punkt
muss
zu
ja kein
bringen. Die haben gar nichts gemacht.
Da muss ich jetzt kein Fußballabitur haben, um auf die Idee zu kommen, Moment, spielen und gehen, dann läuft der da... Michael hat gerade die Geste gemacht, anspielen, Lupfer über die Abwehr, reinlaufen. Naja, also... Keine Ahnung. Also, aber ich gebe dir in allem recht, das ist eine Top-Mannschaft. Ich habe bei Leveling schon vor Jahren gesagt, das ist ein Rohdiamant, der hat eine derartige Schnelligkeit und Wucht. Wenn du das irgendwie kanalisiert bekommst, kannst du den Jungen gar nicht aufhalten. Ne? Und diese Geduld muss ich dann auch mal haben und solche Leute nehmen und holen. Und davon habe ich einige gesehen, die dann irgendwann auf der Strecke verloren gegangen sind. Man muss eben auch diese Geduld haben, die haben wir aber oft nicht. Mit Spielern und vor allen Dingen nicht, wenn sie aus dem eigenen Nachwuchs kommen. Dann denkt man immer, das muss ja sofort passieren. Na, also, wie gesagt, du wolltest über den Elfmeter für Bayern München sprechen. Sergio Rechtsschuss, Foul-Elfmeter, Kane, Gnabry. Kann man nur eins zu sagen, es ist ein komplett lächerlicher Elfmeter. Kann man nicht anders sagen. Es geht immer um das Gleiche. Es geht um die Bewertung. Das ist ein Kontakt der Hand von Anton im Gesicht von Gnabry gab. Das ist unstrittig. Aber ich meine, wenn ich ganz normal durch die Gegend laufe und drehe mich ein bisschen um und plötzlich kommt Gnabry auf 70 Zentimeter Höhe mit dem Kopf in die Richtung meiner Hand, weil er irgendwie weggerutscht ist oder weil er auf dem Quadratmeter irgendwie eine Richtungsänderung macht. Es ist auf jeden Fall 0,0 ein strafwürdiges Foul. Es ist ein Kontakt, der zufällig entsteht, weil Gnabry mit dem Kopf 10 Meter zu tief ist. Warum auch immer. So. Und wenn ich das überprüfe und schaue mir das an, es tut mir leid, dann muss ich sagen, nein, das kann kein Elfmeter sein. Auf Wiedersehen.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Was ich gerne gesehen hätte, ich habe kein Live-Bild gesehen. Das heißt, man hat ja dann nur die Schnittfolge irgendwie. Ja. Ich hätte gerne mal die Reaktion von Gnabry so 30, 40, 50, 60 Sekunden nach dem Pfiff gesehen. Das konnte man nicht, weil seine Argumentation lautet ja, ich bin ganz schlimm im Auge getroffen worden von ja. Anton. Und dann wiederum müsste man ja darüber nachdenken, okay, wenn er wirklich von Anton ganz schlimm im Auge getroffen worden ist, was wir ja alle in irgendeiner Situation vielleicht schon mal sind, also ich kann mich beim Sport schon dran erinnern, dass ich beim Handball mal einen Finger im Auge hatte und das tut ganz schön weh. Müssen wir ihm das glauben? Können wir ihm das glauben? Oder ist das nur eine billige Ausrede? Und wenn es so wäre, müsste man ja sagen, Vielleicht könnte man den Elfmeter dann doch vertreten.
Nein, nein, Moment. Also die ob der jetzt im Auge, am Auge, an der Backe oder wo getroffen wurde, ist doch völlig egal. Das war so. Der hat die Hand irgendwo dahin gekriegt. Und wenn er es wahrgenommen hat, dass es Auge, und wenn es halb daneben war, der wird ihm jetzt nicht den Augapfel rausgedrückt haben. Es bleibt aber dabei, dass das kein strafwürdiges Verhalten von Anton ist, sondern diese Berührung entsteht auf die Art und Weise, wie sie eben entsteht. Und da kann Anton nichts für. Ja. Genauso wenig, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, wie heißt er jetzt? Glatzel vom HSV etwas dafür kann, dass Saliakas beim ersten Tor von HSV ihm in das Bein hineinläuft. Glatzel ist auf dem Weg zum Tor. Saliakas kommt von der Seite und will vor ihm reinlaufen und läuft gegen das Bein von Glatzel. Dadurch fliegt das rechte Bein, mit dem er Glatzels Fuß berührt, gegen sein linkes und er fällt hin. So, jetzt ist das für einen Schiedsrichter, deswegen haben wir den VAR installiert, ist für einen Schiedsrichter ganz, ganz schwer, in der normalen Geschwindigkeit zweifelsfrei zu ermitteln, was sich dort abgespielt hat. Dafür haben wir jetzt den VAR. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich habe jetzt nur gesehen, dass er es nicht überprüft hat, weil er keinen Hinweis bekommen hat.
Das ist doch wieder der Klassiker. Der VAR hat sich das angeguckt und hat gesagt, oh, das ist aber wohl keine ganz klare Fehleinschätzung. Da sage ich lieber mal nichts. Und deswegen hat er sich das nicht nochmal angeguckt.
Ja, und genau,
weil er keinen Hinweis bekommt.
Ja, und genau das ist der Punkt. Die ganzen Diskussionen, was habe ich jetzt für Diskussionen wieder gehört? Ole Werner. Ich weiß nicht.
Ich wollte Ole Werner jetzt zitieren. Ja. Und zwar mit folgenden Worten: ja. Schafft den Scheiß wieder ab.
So. Und das finde ich lächerlich. Es ist erbärmlich, so etwas zu sagen. Es ist erbärmlich, das zu sagen, weil es in dem Moment um seine Geschichte geht. Ich glaube, dass sie schon 17 Mal davon profitiert haben. Es sei denn, er hat nur das Handspiel gemeint. Das wurde für mich nicht so klar. Für mich stimmt der Satz, wenn es ums Handspiel geht. Schafft den Scheiß ab, stimmt zu 1000%, wenn es um Handspiel geht. Wir brauchen diesen Scheiß nicht, auf Deutsch gesagt. Es ist völlig...
Es ging auch um den VAR, beziehungsweise ja, um den VAR-Satz, wie er gerade durchgeführt wird.
Ja, aber wenn er wirklich meint, dass es durch den VAR gerechter und besser wird, wenn wir den abschaffen würden, dann kann ich ihn nicht mehr verstehen. Es ist ein Schritt nach vorne und alle Veränderungen, die in eine richtige Richtung gehen, brauchen eine Zeit, bis sie perfekt durchgeführt werden. Und dann ist immer noch der Faktor Mensch am Ende da. Ich bleibe dabei, 90% der VAR-Geschichten sind korrekt und sind in Ordnung.
Ja, 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 90%. Ei, deine Mutter.
Nein, es ist so. Es ist so.
Ja,
und wir nehmen nur die Zahlen.
Hast du wieder einen Anruf gekriegt?
Nein, nein, nein. Michael, das ist nicht witzig. Ich finde, ich würde mich wahnsinnig ärgern, wenn das wieder abgeschafft würde, weil dann fangen wir an zu diskutieren über 100 Szenen.
Wie vorher.
Wie vorher. Über wie vorher hunderte halt. Szenen, die nicht in Ordnung waren. So, und jetzt diskutieren.
Weiß ich nicht. Das wäre eine Überprüfung, die man mal machen müsste. Über wie viele Szenen würden wir vom letzten Bundesligaspieltag diskutieren, wenn wir den VAR nicht hätten? Bei allen Entscheidungen, die die Schiedsrichter ohne VAR getroffen haben. Bin gerade nicht so sicher, ob wir da mehr schlimme Fehlentscheidungen gehabt hätten als mit VAR an diesem Wochenende.
Also ich.
Du hast es ja schon gesagt. Glatzel. Dann Gnabry, dann Handspiel. Den hätte es ja auch nicht gegeben, den Handelfmeter in Bremen.
Ja, aber der Handelfmeter hat ja nichts mit dem VAR zu tun. Der Handelfmeter hat was damit zu tun, dass wir eine kranke Regel uns ausgedacht haben, die komplett lächerlich ist. Weißt du, ja, wir haben...
Wir nicht, zum Glück.
Nein, irgendwie...
Ich meine, der ist aus 70 Zentimetern, kriegt er den Ball an den Arm gedonnert. Also ich meine, die kann man einfach nicht geben.
Nein, der Punkt ist der, dass wir den Faktor Absicht komplett aus dem Spiel genommen haben. Ich glaube, dass wir, ich wiederhole mich, kein Fußballabitur brauchen, um beim Zugucken eines Spiels als erfahrener Gucker, als Ex-Spieler, Ex-Trainer und als aktueller Schiedsrichter und Ex-Schiedsrichter, dass ich in der Lage bin zu sagen, Moment, war das jetzt Absicht oder nicht? So, und wenn ich wenn einer aufs Tor schießen will und der Abwehrspieler steht mit ausgebreiteten Armen vor dir wie ein Torwart und ich schieße dann gegen die Hand, dann ist es doch völlig klar, dass er seine Körperoberfläche verbreitern möchte. Aber der Friedel, der steht im Strafraum, macht eine kleine Bewegung und hat vergessen, sich den linken Arm hinter den Rücken festzuschnallen, wie die geisteskranken Osterhasen vom IFAB das offensichtlich möchten.
Vor allen Dingen, der Punkt ist ja, dass der Friedel den Podcast hier gehört hat, ne? Ja. Der Friedel hat den Podcast hier gehört, ist echt schön dicht dran am Mann, irgendwie will den Schuss blocken und kriegt das Ding dann an den Arm. Oh, 70 Zentimeter. Nein, das ist einfach absurd. Was müssen wir erst korrigieren? Die Handspielgeschichte oder die VAR-Geschichte? Eigentlich muss beides reformiert werden. Dringend.
So, die Handspielgeschichte muss weg. Wenn einer absichtlich hat, wenn ich eine Bewegung eines Arms sehe, der ganze Quatsch, ich grätsche irgendwo hin. Wir nehmen dem Spiel und den Abwehrspielern alle Möglichkeiten dieser Welt. Die Passivität unserer Abwehrspieler wird immer größer. Wenn jemand auf dich zuläuft, von außen, ob er flanken will, ob er dribbeln will, und du hast die Hände hinterm Rücken, versuch mal. Ich kann doch nicht mal durch die Küche gehen, wenn ich die Hände hinterm Rücken habe. Dann verstehst du, das ist lächerlich, ist das. Es ist einfach nur lächerlich, produzieren.
Und dann sollst, Ewald, dann sollst du so Mbappé stoppen. Dann sollst du so Mbappé stoppen.
Ja, genau.
Im Strafraum.
Genau so, wenn du mit den Händen hinterm Rücken. So.
Das ist absurd.
Wenn du gegen Mbappé spielst, dann brauchst du. Und du brauchst vier Arme, um auf Tempo zu kommen, verstehst du? Du musst mit den Händen arbeiten, mit am besten noch zwei Hände dazu oder zwei Arme dazu, damit du ein bisschen auf Tempo kommst. Wir nehmen durch diese lächerliche Regel, die für mich von Leuten ins Spiel gebracht wurden, die können nur ahnungslos sein. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, mit welcher Berechtigung die unser Spiel so kaputt machen und wie viele Spiele in den letzten Jahren durch lächerliche Handelfmeter entschieden worden sind. Wichtige Spiele, Meisterschaften, keine Ahnung. Es ist erbärmlich und das muss einfach weg. Wenn Ole Werner allerdings meint, dass der VAR weg muss, dann kann ich nur sagen, da ist er komplett auf dem Holzweg. Was sich verändern muss, ist die Qualität des VAR in seiner Wahrnehmung. Ich verstehe nicht, warum ich es sehe, dass Saliakas, weißt du, wenn Saliakas Richtung eigenes Tor läuft und Glatzel kreuzt seinen Weg und tickt ihm sein Bein dadurch vielleicht auch unabsichtlich an, so dass er dann zu Fall kommt und aus dem Rennen ist. Sowas muss man gepfeifen und dann ist ein Tor, was daraus entsteht, nicht regelgerecht. Aber wenn einer von der Seite kommt, Glatzel ist im Begriff, in den Strafraum reinzulaufen und Saliakas war noch nicht vor ihm. Er will vor ihn laufen, läuft aber in ihn hinein. Ich verstehe es nicht, wieso ich das nicht erkenne. Ich brauche die zweite Zeitlupe sehe ich, beim ersten habe ich es noch nicht genau gesehen, bei der zweiten Zeitlupe sehe ich, dass er mit seinem rechten Fuß gegen das Bein, seitlich gegen das Bein von Glatzel läuft. Und dadurch kommt er zu Fall.
Ja, auch da ist es auch wieder die fehlende Transparenz letztendlich. Wir müssten natürlich dann auch mal wissen, okay, was ist da wirklich passiert? Welche Bilder hat er zur Verfügung gehabt? Zweite Liga ist deutlich schlechter als Bundesliga. Wann kamen die Bilder? Was ist mit dem Operator gewesen? Hat irgendwas nicht funktioniert? Von der Logik her müsste man ja sagen, jeder Schiedsrichter, der dieses Bild sieht, was du jetzt meinst,
ja,
muss in der Lage sein zu sagen, nein, das ist kein Foul an Glatzel. Das ist ein klares Tor. So, Wir erfahren aber nicht, was da passiert ist.
Also du meinst, hier ist kein Foul von Glatzel, das meintest du, ne?
Genau, so.
Ja, also ich bleibe dabei, es sind viele Dinge, die falsch wahrgenommen werden und teilweise falsch bewertet. Ich bleibe dabei. Hand muss weg und dann kommt es darauf an, in der Wahrnehmung klarer zu werden. So nach dem Motto, keine Perversion des Verursacherprinzips zuzulassen und in der Bewertung. Auch da gibt es ja Unterschiede, die für mich nicht nachzuvollziehen sind, wie ich Dinge bewerte. Wenn jemand hochsteigt, ich erinnere an das Tor von einem Wiesbadener Innenverteidiger vor ein paar Wochen, der steigt hoch, steht 3 Meter in der Luft, köpft das Ding ein und auf einmal kommt von unten irgendein Zwerg und springt ihm gegen den Arm, weil er ein halbes Jahr zu spät hochgesprungen ist. Und das Tor wird aberkannt. Deswegen steigt Wiesbaden jetzt vielleicht ab. Das ist eine komplett daneben liegende Bewertung von Situationen. Und diese Kopfballduelle, die wir führen, weißt du, wenn da einer steht und irgendjemand kommt im Vollsprint angerasselt, springt hoch, rammelt ihn mit dem Oberschenkel den Kopf weg und köpft dann den Ball weg. Das kann ich verstehen. Aber wenn jemand eher hochspringt, höher springt auch als ein anderer, und vor ihm springt einer nicht hoch oder wird dann irgendwie berührt, das ist für mich kein Foul. Früher haben wir jahrzehntelang gedacht, das ist unterlaufen. Das Unterlaufen eines Abwehrspielers. Ich springe nicht hoch. Und wenn ich dann berührt werde, das liegt in der Natur der Sache. Und wir sind auch jahrzehntelang klargekommen mit Deutschland ist Fußball-Weltmeister geworden, obwohl man schon mal den Ball irgendjemandem gegen die Hand schießen konnte und daraus sich nichts ergeben hat. Also das sind Dinge, die ich nicht verstehe, aber nicht die grundsätzliche Infragestellung des VARs.
Ich hoffe, ihr hört Ewald besser, als ich ihn heute höre. Es ist zäh heute. Deine Leitung ist eine Vollkatastrophe. Da müssen wir was tun.
Ja, wir können ja noch mal Angela Merkel zurückholen. Die hat hat ja jahrzehntelang versucht, die Digitalisierung hier zu...
läuft genau in Deutschland.
So. Vielleicht sollten wir irgendeinen Spezialisten aus Albanien holen. Die schon vor 15 Jahren durch die Digitalisierung waren.
Oder aus Ghana, die konnten das auch sehr gut damals schon, so vor 15 Jahren. Gut, kuriose Nummer möchte ich fast sagen, über die wir nochmal reden müssen, bei Union Berlin, wo am, ich glaube, Donnerstag der Kicker vermeldet, Bielitzer muss zum Saisonende gehen. Einfach mal so. Als Fakt verkauft.
Okay.
Und wie es dann so ist, die meisten anderen springen mit drauf und der Verein äußert sich 0,0 dazu, gar nicht. Bis gestern. Keinerlei Reaktion vom Verein, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So, und dann steht der Präsident Dirk Zingler bei meinen Kollegen am Spielfeldrand gestern und wird danach natürlich befragt und sagt, ja, was der Kicker schreibt, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Wir wissen hier, was Sache ist im Club. Und wir reden mit den Spielern und wir reden mit dem Trainer und was die schreiben, darauf haben wir keinen Einfluss. Wir wissen, was hier läuft und was nicht läuft und alles gut. Muss man so vorgehen? Kann man so vorgehen? Muss man eine derart klare, quasi Feststellung einer Trennung, muss man die als Verein dann dementieren gleich am Donnerstag oder ist das ein Handeln von Union, das du nachvollziehen kannst?
Einerseits muss ich ehrlich sagen, bin ich komplett beim Präsidenten Zingler. Ich muss nicht jedes Stöckchen hinhalten, was mir oder über jedes Stöckchen springen, heißt es, glaube ich, korrekterweise, was mir hingehalten wird. Wobei, ja, das ist jetzt nicht unbedingt ein Stöckchen, wenn jetzt irgendjemand schreibt, wir entlassen ihn. Die entlassen ihn. Ich sage jetzt mal so, das Perfide liegt darin, dass es manchmal wahrscheinlich keine große Überraschung ist, wenn man sich von einem Trainer trennt. Ich glaube, dass Union Berlin sich von Bielitzer, von diesem Trainerwechsel viel mehr erhofft und erwartet hat. Und das ist jetzt nicht der Fall. Und dass es unter Umständen in der neuen Saison nicht weitergeht, das wäre jetzt keine riesengroße Überraschung. Das Perfide besteht darin, dass Medien auch ohne es zu wissen, wo ich jetzt mal von ausgehe, es einfach mal so schreiben. So, und damit.
Na, aber wäre ich mir jetzt ehrlich gesagt beim Kicker relativ sicher, dass sie eine sehr gute Quelle aus dem Club haben werden. Das wird natürlich den meisten im Club nicht schmecken, dass der Kicker diese Quelle hat, aber sie werden eine haben. Da würde ich jetzt mal ganz stark von ausgehen.
Das ist jetzt eine Glaubenssache von dir. Der kann ich jetzt nicht widersprechen, aber eine super Quelle im Club zu haben, der sagt, der wird entlassen. Also keine Ahnung. Also Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich etwas, ein Gerücht oder eine relative Wahrscheinlichkeit in den Raum stelle, setze ich damit einen Club und die Verantwortlichen sofort unglaublich unter Druck. So, wenn ich nichts sage, kommt der Kollege Michael Born und sagt, wieso sagt der Ostertage lang nichts? Und jetzt kommt er aus der Höhle und reagiert nicht. Wenn er sich hinstellen würde,
rauskommt und sagt, das stimmt nicht.
Doch am Ende. Und drei Wochen später wird er dann entlassen. Dann sieht der Vereinspräsident aus wie der allerletzte Vollidiot. Also das sind Lose-Lose-Situationen. Egal was du machst. Egal, was du machst.
Ja, und dann bist du ja noch in dieser wirklich nahezu fatalen Situation, dass du noch auf einmal auf den Relegationsplatz abstürzen
genau
kannst.
Genau so, ne? Das kommt noch dazu.
Und liegst nach 45 Minuten in diesem drittletzten Spiel mit 0-3 gegen Bochum zurück.
Und das meine ich damit. Wie oft habe ich das gesagt? Damit habe ich mich nie beliebt gemacht bei Journalisten. Aber was ich... Weißt du, wenn jetzt Journalisten aus einem ganz anderen Umfeld, sagen wir mal Union Berlin, sagen wir mal ein Journalist aus Mainz oder aus Bochum oder aus Mönchengladbach, die jetzt noch in der Verlosung sind, versucht da Unruhe reinzubringen. Aber wenn das, irgendwie habe ich das Gefühl, dass selbst vor allen Dingen Journalisten, die in unmittelbarer Nähe sind, die auch davon profitieren, wenn ein Verein die Klasse erhält, wenn sie in der Bundesliga bleiben, dass sie dieser Versuchung nicht widerstehen können, dann doch nochmal da 57 Knüppel zwischen die Beine zu schmeißen. Ich meine, selbst wenn ich den Bjelica wegschicke, es geht darum, jetzt die Klasse zu erhalten.
Ja, aber das ist nicht die Aufgabe vom Kicker Sportmagazin, die Klasse zu erhalten für Union Berlin. Wenn sie die safe Information haben, dass Bielsa gehen wird, dann sind sie ja quasi dazu verpflichtet, diese Story zu machen.
Von wem? Von wem sind sie dazu verpflichtet? Gibt's hier einen Presserat oder gibt es da ein Gesetz?
Das ist ein Ethos. Berufsethos.
Das ist das Berufsethos. Wenn ich ein relativ gutes Gerücht habe, bin ich verpflichtet, es zu vermelden. Okay. Ich werde mir das mal aufschreiben und wir könnten ja in unseren Podcasts eine neue Rubrik aufnehmen, die Gerüchteküche. Die Gerüchteküche.
Die gab's herrlich verrückte Bundesliga-Gerüchteküche, die gab's bei Premiere schon 1995. Also,
ja, siehst
da
du.
Kommst du jetzt ein bisschen spät mit.
Ja, klar. Naja, damals hatte man zumindest noch den Anstand, es als ein Gerücht zu bezeichnen. Heute verkaufen wir ein Gerücht als Wahrheit. Und dann kannst du mal gucken, wie du klarkommst. Aber unabhängig davon, also auch der Kicker. Auch der Kicker hat eine gewisse Verantwortung. Und ein Trainer, selbst wenn es, sagen wir mal, ein nicht komplett zu negierendes Gerücht ist, zum Abschluss freizugeben und zu sagen, die werden den entlassen, dann würde ich mal...
Sie haben nicht geschrieben, dass sie den entlassen werden, sondern die Meldung war, ich versuche es nochmal parallel rauszufinden, die Meldung war, Bielica und Union Berlin gehen nach der Saison getrennte Wege. So,
aber das meine ich damit. Ich meine, in dem Moment, überleg dir das mal, in dem Moment ist das ein Eingriff in den aktuellen Kampf um den Klassenerhalt, für Bjelica, für die Spieler von Union, für die Fans, was weiß ich. Das ist, es tut mir leid. Also wenn Union Berlin meinen würde, sie wollen mit ihm nicht weitermachen, und wenn sie dann auch noch meinen würden, wir wollen es jetzt schon verkünden, so wie Bayern München das mit Thomas Tuchel gemacht hat, dann man muss ja nicht die gleichen Fehler wie Bayern München machen. Und deswegen hat Zingler wahrscheinlich nichts gesagt, wenn es überhaupt stimmt. Und schon haben wir jetzt die Situation, wie soll es denn jetzt weitergehen? Ne, der nächste Spieler, den Bjelica nicht aufstellt, der wird dann vielleicht denken, interessiert mich doch nicht mehr, was der hier erzählt. Ich kann einen Trainer ganz, ganz schnell enteiern, und das kann auf die unterschiedlichsten Arten passieren. Haben wir schon 100 Mal drüber geredet. Also wie gesagt, ich habe für solche Dinge, das, vielleicht bin ich da der Falsche, wir können heilfroh sein, dass so viel über den Fußball berichtet wird, weil es dadurch zu so einem millionenfachen Interesse gekommen ist. Die Medien, die Rolle der Medien, die Rolle der Berichterstattung, ohne das wäre der Fußball auch finanziell nicht ansatzweise da, wo er jetzt ist. Aber daraus erwächst auch eine gewisse Verantwortung aus meiner Sicht. Und man muss nicht jedes Gerücht in die Welt setzen, was sich da gerade vielleicht ergibt. Vor allen Dingen, wenn ich dadurch, keine Ahnung, in irgendeiner Form auch Einfluss ausübe.
Naja, gut. Also hinterher ist man immer schlauer. Man hätte als Verein natürlich zumindest sagen können, in der jetzigen Situation kein Thema irgendwie. Wir bestellen dazu folgendermaßen Stellung, bla bla bla, Bjelica ist unser Trainer, wir spielen gegen Bochum, danach spielen wir in Köln, dann spielen wir gegen Freiburg, Ende der Durchsage, fertig. So. Mhm.
Ja, wie auch immer.
Aber es ist wahrscheinlich so, wie du gesagt hast, Lose-Lose-Situation, weil ja. Jetzt werden die schon wieder da sitzen und überlegen, okay, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir noch 2 Spiele, ich glaube noch einen Punkt Vorsprung vor Mainz und in Köln spielen sie am Wochenende, wo Köln zwar nur noch eine theoretische Chance hat, aber das vermutlich auch nicht abschenken wird im letzten Heimspiel. So, und dann kannst du auf einmal als Union Berlin nach einer Champions League-Saison auf Platz 16 aufwachen am 33. Spieltag. Das wird spannend. Und ein eleganter Übergang zur zweiten Liga, denn sie spielen ja dann möglicherweise gegen den. Ne?
Gegen den HSV oder was wolltest du jetzt sagen?
Nein, das wollte ich ganz bestimmt nicht sagen. Sie spielen gegen den dritten der Abschlusstabelle der zweiten Fußball-Bundesliga. Das ist momentan Fortuna Düsseldorf.
Ja. Ja. Ja, also. Wir können über viele, viele Entwicklungen sprechen in der Bundesliga. Also ich denke,
diese gefällt dir nicht.
Das ist, was gefällt mir nicht?
Na, was da passiert ist jetzt mit Union und Bjelica und.
Ja, es ist, also ich sag mal, es war ja irgendwann, man hat so das Gefühl, sie kriegen es irgendwie nicht hin. Urs Fischer, den ich sehr, sehr schätze, du hast gesagt vorhin off the record, also vor unserer Aufnahme, dass er selber gegangen ist. Das habe ich gar nicht mehr so in Erinnerung, ob der Verein gesagt hat, du machst auf jeden Fall weiter, oder ob man es im beiderseitigen Einvernehmen, keine Ahnung. Es gibt ja Situationen, wo du, da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Beinen wackeln, du kriegst es nicht hin. Und wenn du dann nichts veränderst, dann gehst du halt baden. Aber ich glaube, dass so jemand wie Urs Fischer, das wäre ja nicht zum ersten Mal, dass irgendwelche Leute zurückkommen. Das habe ich in vielen Clubs haben wir das oft genug gesehen, dass Leute weg sind, dann kommen sie wieder und es kann wieder losgehen. Also Urs Fischer hat auf zu Union gepasst wie sonst irgendetwas. Und das ist nicht ganz so einfach, dort zu arbeiten. Du brauchst diese Ruhe, diese Gelassenheit. Das ist ein sehr emotionaler Verein. Und es ist auch nicht so einfach, jedes Jahr 3-4 neue Leute zu integrieren. Irgendwann mal wird's dann lustig, vor allen Dingen, wenn du dann sogar noch in der Champions League mitspielst. Das ist so, ne? Das ist der Preis des Erfolges. Nehmen auch Leverkusen, sage ich schon, neben Freiburg, die in dem Moment, wo Euroleague oder Champions League Saison dazukommt, und du vielleicht noch nicht den Kader hast, um so etwas auch abzufedern, und in der Bundesliga die Leistung beizubehalten, dann ist es eben manchmal eben auch kontraproduktiv. Also wie du machst, auf jeden Fall ist das die Situation jetzt hier, es gefällt mir aus verschiedensten Gründen. Die Union haben das eigentlich nicht verdient, da unten zu stehen, aber ihre Verpflichtungspolitik im letzten Jahr fand ich auch nicht so sehr glücklich, sage ich mal. Mönchengladbach steht da, sind noch in der Verlosung. Jetzt haben sie 4 Punkte, haben sie ein bisschen Glück gehabt, obwohl, ich meine, Union hätte ja auch, dann wäre Bochum unten gewesen, wenn Union gewonnen hätte, hätte sich nichts verändert. Weil Mainz hätte gewinnen können, dann wären es sogar nur 3 Punkte. Also das gefällt mir alles nicht, diese Entwicklung. Wenn du jahrelang in Mönchengladbach gelebt hast, hast du die Entwicklung dieses Vereins gesehen. Ich habe oft genug schon gesagt, dass für mich die Mischung da in der Mannschaft nicht so richtig stimmt. Es wird eine heiße Geschichte, aber gut, das Positive für diese 4 Vereine ist, dass es im Grunde genommen nur noch um, aus meiner Sicht, nur noch um den Relegationsplatz geht, weil Köln, das ist bei allem Respekt.
Ja, letztendlich wird das zwischen Mainz, Union und Bochum vermutlich entschieden. Gladbach hat ja auch noch ein viel besseres Torverhältnis, also. Es läuft eigentlich fast auf Union oder Mainz hinaus.
Ja.
Gucken wir uns an. So, komm, lass uns doch kurz über das Derby sprechen, auch wenn das für dich jetzt mal vielleicht nicht ganz so erfreulich ist dieses Mal. Aber für dich geht es ja nicht um Sieg und Niederlage in erster Linie, sondern um großen Sport. Und ganz ehrlich, das war spielerisch kein großer Sport am Freitagabend. Aber war vielleicht auch nicht zu erwarten bei der Dramatik, bei der Ausgangslage für beide Vereine.
Naja,
und so richtig heiß war es ehrlich gesagt während des Spiels auch nicht. Es war vor dem Spiel heiß, als auf einmal die Rudelbildung schon war. Und es war nach dem Spiel heiß auf der Pressekonferenz mit den beiden Trainern. Also beim Spiel selbst war jetzt relativ wenig heiß, außer der Szene, die wir hier schon angerissen haben.
Ja, also
kannst du mir mal ganz kurz erklären als erstes die Nummer mit der Rudelbildung? Also Auslöser ist ja, dass der HSV St. Pauli vorwirft, quasi einen Ehrenkodex in der Liga verletzt zu haben. Dass man sich nämlich nur in seiner eigenen Hälfte warm macht. Und St. Pauli ist in die gegnerische Hälfte reingelaufen in eine Übung des HSV. Das hat Baumgart sich vorher wohl schon im Hinspiel angeguckt und hat die Leute scharf gemacht. Wenn das wieder vorkommt, dann zeigt dir mal die Grenzen auf. A, Verständnis dafür. B, siehst du es auch so? Bleibt man deiner eigenen Hälfte?
Also ich sag mal, wenn sowas schon vorgekommen ist, und das scheint beim Hinspiel am Millerntor der Fall gewesen zu sein, naja, dann kann ich vielleicht auch mal die Virulenz rausnehmen als jeweiliger Verantwortlicher und sagen, also pass mal auf, ich kann es auch anders machen. Also ich kann es verhindern, indem ich es eben nicht mache, wenn es schon, sagen wir mal, dazu geführt hat, dass sich jemand aufgeregt hat. Ich muss aber auch nicht, wenn es wieder passiert, mich da komplett drauf fokussieren, so wie Steffen das jetzt offensichtlich gesagt oder gemacht hat. Das kann ich nicht beurteilen. Für mich ist das letzten Endes Kinderkram. Also es tut mir leid. Ich möchte, dass meine Mannschaft als Trainer fokussiert ist aufs Spiel und nicht auf das, was vorher passiert. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe ja nur die Ausschnitte gesehen, wie da so eine Rudelbildung zustande kam, das waren ja in der Regel die Reservespieler, die da aufeinander losgegangen sind und nicht die und die
ja und die Funktionsteams.
Ja gut, also ich meine, das ist kein gutes Beispiel. Was ich gesehen habe, war von beiden Fangruppierungen eine unglaubliche Choreografie, wie dieses Spiel da zelebriert und gefeiert wurde. Das ist das, was wir sehen wollen. Das war Wahnsinn. Und ich kann auch nicht erkennen, was du gerade gesagt hast. Ich habe mir diese Pressekonferenz nochmal angehört, dass das jetzt so wahnsinnig gegeneinander gegangen ist. Das ist im Grunde genommen nur die Beurteilung dieser einen Szene gewesen. Ansonsten waren sich beide Trainer mehr oder weniger darin einig, wie das Spiel gelaufen ist, dass es kein besonders gutes Spiel war, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war, dass mal der eine, mal der andere mehr Chancen hatte und dass der HSV, selbst das hat Fabian Hürzler gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass es nicht unverdient war. Von vielen.
Nee, darum geht's nicht. Aber diese Replik irgendwie auf die vermeintliche Respektlosigkeit, die Steffen Baumgart angeprangert hat, und dafür gibt's nun schon Argumente, möchte ich mal meinen, ohne HSV-Brille, zu antworten, ja, wusste ich ja nicht, dass das hier irgendwie respektlos ist und das habe ich noch nie gehört und unter Respektlosigkeit verstehe ich was anderes, aber
ja, er hat aber
darüber möchte ich ja, jetzt nicht weiter reden. So,
also. Ja, ich will mich da gar nicht reinbegeben. Ich habe das gerade gesagt, für mich ist das Kinderkram und das, ja, das, genau. Das muss man nicht hoch pushen und da muss man auch hinterher, hätte ich ihm gewünscht, wenn er gesagt hätte, es ist vorbei und dann zusammen, das machen wir, das werden wir auch weiter so machen. Das hat ja dann offensichtlich mit dem HSV nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, warum eine Hälfte nicht ausreichen soll, um meine Spieler und die Reservespieler in Bewegung zu bringen, ohne da in die andere Hälfte zu laufen. Und das Argument, dass ein Torhüter schon mal da hinten steht, das ist völlig normal bei Abstößen. Ein Abstoß, der fliegt dann schon mal in die andere Hälfte. Und auch da hat es meines Wissens jetzt auch in meinen 55 Jahren,
Natürlich hat der HSV auf die Situation auch ein bisschen gewartet. Das ist
scheinbar.
Ja klar,
ne? Und das finde ich auch ein bisschen albern. Aber gut, am Ende des Tages ist.
Warum?
Ja, ich meine, warum? Ist ja egal. Steffen hat, das ist kein einfacher Job. Und das wissen wir auch alle. Was haben wir für Diskussionen jetzt schon die letzten zwei Wochen gehabt? Na, was ist denn da? Wo geht's denn hin? Und auch da muss ich sagen, die Pressekonferenz, die beiden Trainer haben jeweils ein richtig gutes Statement abgegeben, eine vernünftige Bewertung des Spiels und waren sich weitgehend einig darin. Und dann kommt die erste Frage eines Journalisten an Steffen Baumgart. Wie soll das denn jetzt hier weitergehen mit Jonas Boll, mit Ihnen? Und es tut mir leid. Also verstehst du, das ist so. Und dann müssen sich auch Leute auch nicht wundern, dass Trainer wie soll ich es sagen, sag mal irgendwie so ein Spruch, wie nennt man das, auf Zinne sind oder sagen wir mal.
Steffen würde sagen, angepisst sein.
Ja, oder dass man eben wenn man dauernd solche Dinge erlebt, ne, also dass man immer wieder das Haar in der Suppe. Klar, das ist ja das Privileg des Journalisten, des Kritikers. Wir sind hier, ich habe aber das Gefühl, dass wir hier in Deutschland führend weltweit sind, das Negative zu sehen.
Also, ja, da frag mal Klopp doch. Da
ja, das auch wird, ein paar Erfahrungen ja, das gemacht. Stimmt. Du hast in England, da gibt es noch eine eigene Kategorie von Journalisten, die in der Boulevardpresse arbeiten. Könnten auch Pressesprecher von anderen Organisationen sein, das kann sein.
Genau.
Ja, also naja,
wie auch immer. Also das Spiel war nicht besonders dolle, wenn man ehrlich ist. Es war ein verdienter Sieg, da sind wir uns, glaube ich, auch einig. St. Pauli hat nicht performt, aber sie können ja alles wunderbar in der nächsten Woche zu Hause fix machen, den Aufstieg fix machen. Kiel kann den Aufstieg fix machen und der HSV muss dann halt hoffen, dass sie A in Paderborn gewinnen. Ja, vielleicht mit dir als Edelfan, ne? Fährst mal rüber nach Pader.
Ja.
Und gleichzeitig muss Düsseldorf auch noch patzen. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber wir warten das einfach mal ab, ne? Und jetzt gucken wir erstmal, was in der Champions League passiert die Woche. Das ist viel spannender. Und in der Euroleague. Und was weiß ich nicht wo.
Ja, es ist eine interessante Woche und was soll ich sagen? Es geht immer weiter.
Sammel die Kräfte, straff dich und dann hören wir uns nächste Woche wieder, Leute. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao, ciao.
Alles Gute, Leute, bis nächste Woche. Ciao.